Wenn wir uns jetzt mal ein Formular beispielsweise von einem Amt oder sowas anschauen, ja, so ein Bürgerservice-mäßig, da gibt es dann ein statisches Formular, man hat Felder und entweder versteht man diese Felder oder man versteht sie eben nicht. Manchmal gibt es noch eine kleine Fußnote vielleicht mit dabei, die häufig, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz aufschlussreich ist. Das heißt, im Endeffekt hat man einen statischen Content und man hat ein homogenes Formular für ein, ich sag mal, heterogenes Publikum im Prinzip. Ja, ich denke, der signifikante Vorteil ist natürlich, dass man, wenn man jetzt, wie du schon sagst, die KI, die häufig auch dumm ist, sozusagen vielleicht noch ein bisschen schlauer macht, eben mit der speziellen Expertise für dieses Fachgebiet. Also konkret kann man eben eine Datenbank hinterlegen, ja, oder vereinfacht gesagt einen Datenspeicher, der diese Fachgebietsexpertise dann hat. Wenn wir zum Beispiel über einen Wohngeldantrag oder sowas sprechen, jetzt wieder in dem gleichen Beispiel bleiben, kann man natürlich diese Informationen als Amt dort zur Verfügung stellen, in den Hintergrund. Und wenn dann spezifische Fragen zu Formularfrage XY kommen, dann kann das Large Language Model natürlich dann im Hintergrund suchen in dieser eigens dafür bereitgestellten Datenbank, um das spezifische Wissen eben auch abzurufen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des KI und Tech Podcasts. Mein Name ist Holger Winkler und ich freue mich, dass du wieder da bist. Nutzer erwarten heute, dass sich Software einfacher als einfach bedienen lässt und vor allem maximal intuitiv und ohne lange Einarbeitung funktioniert. AI UX, also künstliche Intelligenz im User Experience Design, kann bedeuten, dass es gar keine klassischen Formulare mehr gibt. Wow, habe ich gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und wie das ganz praktisch aussehen kann, das diskutieren wir heute zusammen mit meinem Gast Pierre-André Reiners, Geschäftsführer von Neura Blue AI. Und halte ich fest, das praktische Beispiel ist das Briefing-Formular des KI und Tech Podcasts, also das Formular, mit dem wir zusammen mit unseren Gästen eine Sendung wie diese hier. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein spannendes Gespräch, neue Gedanken und wirklich erhellende Impulse. Hallo und herzlich willkommen, Pierre.
Hallo, Holger. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, Pierre. Ich freue mich sehr. Erzähl uns doch kurz, wer du bist, was du machst, so für alle, die dich noch nicht kennen. Mhm. Und dann bitte wäre die erste Frage, dass wir es gleich ganz praktisch machen. Lass uns mal so die verschiedenen Teilbereiche angucken, in der AI UX sich heute rumtreibt und die Geschichten anders macht als vorher, bevor wir dann auf diesen konkreten einen Beispielbereich der Formulare eingehen.
Ja, also Pierre-André Reiners ist mein Name. Wie du schon gesagt hattest, habe ich meine eigene Firma für AI Engineering und App Development. Komme eigentlich ursprünglich aus dem klassischen iOS, Android Development Umfeld, sage ich mal. Habe mich da natürlich in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, sehr viel mit verschiedenen User-Interfaces, User-Experience immer wieder beschäftigt und natürlich treibt dann immer wieder die Frage, wie kann sich das verändern, wie kann das verbessert werden, wie kann mich User-Interface auch aktiv unterstützen natürlich in meiner User-Experience dann wiederum. Genau, und dementsprechend diese Sachen versuche ich unter anderem dann im Rahmen meines Geschäfts zu lösen für meine Kunden.
Also, AI UX, aus welche Teilbereiche gibt es, die da so schwerpunktmäßig anzusehen sind, wo wirklich kein Stein auf dem anderen bleibt?
Ja, also ich denke, der große Punkt ist, es kennen natürlich mittlerweile sehr, sehr viele Leute ChatGPT, also Chatbots im klassischen Sinne, um Informationen abzufragen, um Informationen zu suchen, um Texte umschreiben zu lassen und so weiter. Ich denke aber, ein großes Potenzial liegt vor allem auch darin, diese Technologie der Large Language Models, also der großen Sprachmodelle, eben dafür zu benutzen, eben über, sag mal, Natürlichsprachlichkeit auch Formulareingaben deutlich zu vereinfachen. Was heißt das konkret? Wenn wir uns jetzt mal ein Formular beispielsweise von einem Amt oder sowas anschauen, ja, so ein Bürgerservice-mäßig, da gibt es dann ein statisches Formular, man hat Felder und entweder versteht man diese Felder oder man versteht sie eben nicht. Manchmal gibt es noch eine kleine Fußnote vielleicht mit dabei, die häufig, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz aufschlussreich ist. Das heißt, im Endeffekt hat man einen statischen Content und man hat ein homogenes Formular für ein, ich sag mal, heterogenes Publikum im Prinzip. Das heißt, da wird eben das nicht ausgenutzt und das Formular geht eben nicht richtig auf den User, sage ich mal, ein. Ja, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt.
Also, Spannendes Thema. Mir kommen so viele Fragen eigentlich sofort auf den Tisch, aber wir wollen ja zu unserem praktischen Beispiel kommen. ich lasse uns zwei Sachen noch vielleicht kurz angucken. Also, früher hat man in solchem Umfeld vorhandenes Wissen einfach reingekippt und das als Antworten zur Verfügung gestellt. Das heißt, du hast jetzt das Stichwort geliefert, manchmal gibt's sowas wie eine Erklärung, die einen dann aber auch nicht wirklich weiterhilft. In dem Fall, wo man jetzt in einem neuen Interface auch nur mögliche Antworten reingekippt hätte, ist man auch nicht schlauer. Provokante Frage. Der Anspruch ist ja, mit KI wird das Ding auf einmal schlauer sozusagen. Ehrlich, manchmal habe ich so das Gefühl, der Testosteron- oder Östrogenspiegel meines KI-Chatbots ist auch ein bisschen schwankend. Das heißt, die Antworten, die da so rauskommen, sind manchmal gut und manchmal sind es einfach nur grottenschlecht. Und auch natürlich beim dritten Mal nachfragen werden sie nicht besser. Mhm. Was glaubst du, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass wir dann in deinem Statement tatsächlich Antworten bekommen, die zufriedenstellend sind?
Ich denke, der signifikante Vorteil ist natürlich, dass man, wenn man jetzt, wie du schon sagst, die KI, die häufig auch dumm ist, sozusagen vielleicht noch ein bisschen schlauer macht, eben mit der speziellen Expertise für dieses Fachgebiet. Also konkret kann man eben eine Datenbank hinterlegen, ja, oder vereinfacht gesagt einen Datenspeicher, der diese Fachgebietsexpertise dann hat. Wenn wir zum Beispiel über einen Wohngeldantrag oder sowas sprechen, jetzt wieder in dem gleichen Beispiel bleiben, kann man natürlich diese Informationen als Amt dort zur Verfügung stellen in den Hintergrund, und wenn dann spezifische Fragen zu Formularfrage XY kommen, dann kann das Large Language Model natürlich dann im Hintergrund suchen in dieser eigens dafür bereitgestellten Datenbank, um das spezifische Wissen eben auch abzurufen. Das ist eben der große Vorteil dann, dass man diese Information natürlich unterfüttern kann, aktualisieren kann, wenn sich Gesetze ändern und so weiter. Von daher denke ich, ist da schon ein großer Nutzen erkennbar dann.
Okay. Verstanden. In der Praxis muss das jeder selber rausfinden. Deswegen gehen wir jetzt in die Praxis. Genau. Wir unterscheiden immer Frontend und Backend, glaube ich, oder? Frontend ist im Prinzip das, was jetzt in unserem Fall am KI und Tech Podcast der zukünftige Gast sitzt, sieht. Wir machen jetzt eine Bildschirmteilung. Für die, die das leider nur hören, freu dich drauf, dass du das auch bei YouTube sehen kannst. Die anderen, die das auf YouTube sehen, sehen es jetzt. Vergesst nicht, ihr könnt es auch auf Spotify abonnieren. Ich gebe jetzt mal hier unseren Bildschirm frei, und zwar gebe ich dir hier unser Formular. Jetzt sind wir am Frontend. So, also, lieber Pierre, stell dir vor, du kommst zu uns und sagst, hey Holger, das ist ja total oldschool, was ihr da macht. Auch noch Google-Formulare, meine Güte. Ja? Mhm. Das ist wirklich wie Steinzeit. Was würdest du als erstes sehen und sagen und tun? Und ich gehe dann so ein bisschen challenging dadurch. Mhm. Also wir sehen vielleicht ganz kurz, es sind natürlich 5 Seiten, das sieht man da unten. Und das Ganze kriegen nur die vorher natürlich auch schon Podcast-Zusage haben. Die haben auch schon Aufnahmetermin. Also es ist jetzt hier nicht die Öffentlichkeit. Und Wohngeld und Co. gibt's bei uns auch nicht. Wir haben uns vorher sehr genau angeguckt, mit wem wir sprechen wollen. Das als Briefing, oder? Was passiert jetzt aus deiner Sicht? Was sollte man angucken? Warum? Wie geht's weiter?
Ja, genau. Also was einem natürlich direkt auffällt, sind halt diese 5 Seiten alleine schon. Also das ist so eine Situation, wo man natürlich jetzt schon so ein bisschen die Schwierigkeit hat, okay, wie lange wird das eigentlich jetzt dauern? Klar, normalerweise, wenn man jetzt so wie wir dann miteinander schon vorher in Kontakt sind, dann kriegt man meistens schon eine Indikation, ja, das dauert so 10 Minuten oder 5 Minuten, wie auch immer, das auszufüllen. Das heißt, kann man das schon mal eingrenzen. Aber eigentlich gucke ich jetzt da drauf und sehe, das sind 5 Seiten, und das erinnert mich dann immer so ein bisschen an die Schule, wenn man fragt, ja, wie viele Seiten hat die Klassenarbeit? Ja, der Lehrer sagt, das ist eigentlich völlig egal, du hast 90 Minuten, um sie zu erledigen. Das heißt, im Endeffekt fehlt mir hier eigentlich jetzt schon als User diese User Experience, dass ich sagen kann, okay, wie lange wird mich das Ganze jetzt so ungefähr, wie viele Fragen müssen wir eigentlich machen, wie lange wird das dauern?
Okay.
Genau, das wäre also das Erste, was mir schon mal auffiel. Und dann, wenn ich dich jetzt beraten würde, würde ich dich natürlich fragen, naja, was sind denn die Informationen, was brauchst du denn über die Person, mit der du dich unterhältst? Was sind denn die wichtigsten Infos und warum brauchst du die überhaupt? Weil sich natürlich unabhängig jetzt vom Format des Fragebogens, sage ich mal, oder wie man Fragen erfasst, natürlich der Sinn und Zweck, der muss natürlich gegeben sein und ist wahrscheinlich dann auch der gleiche.
Ja. Also wir können ja die Fragen im Ausschnitt, wir wollen es nicht allzu lang machen, aber im Ausschnitt hier Detail kurz durchklicken nachher. Da. Was mir dazu eingefallen ist, wir haben heute die Aufzeichnung mit einer Minute Verspätung gestartet, weil ich nämlich schlauerweise hier meine Brille vorne im Küchenbereich liegen gelassen habe. Gegangen, dieses Problem Ausfüllen eines Formulars ohne Brille ist ja dann in deinem Fall mit Sprachausgabe, auf das läuft ja das Ganze raus, auch kein Problem mehr, richtig?
Ja, richtig, genau. Also das ist natürlich das nächste schöne, die nächste schöne Sache. Man kann selbstverständlich das Ganze schriftlich natürlich machen, aber man kann natürlich auch Sprachein- und Ausgabe implementieren und benutzen und dementsprechend natürlich dann auch Menschen, die vielleicht noch eine andere Hürde hätten, sich damit auseinanderzusetzen, besser inkludieren. Und das ist natürlich eben auch eine sehr, sehr, sehr schöne Sache, wie ich finde. Genau.
Okay. Bevor wir hier in das Operative gehen, ein paar Basisfragen, die ich sofort habe.
Ja.
Sprechen wir über eine individuelle Entwicklung oder sprechen wir über etwas Bulletproofes, wo ich weiß, wenn der Pierre das nächste Mal beim Kiten vom Brett fliegt und vom Haifisch angeknabbert wird, dann funktioniert die Anwendung auch noch. Wie, über was sprechen wir? Wie geht das im Moment? Auf was sollte man achten?
Ja, naja, also grundsätzlich ist es jetzt eher in die Richtung, sag mal, Individualentwicklung in dem Sinne, dass man natürlich häufig entweder bestehende Programme, Applikationen dadurch ergänzt, im ersten Schritt mal, vielleicht noch nicht komplett ersetzt, aber dass man existierende Bedienschritte vielleicht dadurch schon ersetzt, dass man sie eben auf diesem Weg per Chat, per Sprache ergänzt. Und aber natürlich bietet es sich auch an, wenn man den ganz harten Weg, sage ich mal, gehen möchte und sagt, ich möchte jetzt eigentlich das nur noch darüber machen. Konkretes Beispiel gibt es gerade im Bereich wirklich einer von Kunden Umfragen, also wirkliche Umfragen, wo man so Multiple Choice hätte früher. Die sollen jetzt bei einem Kunden komplett so abgebildet werden, dass nur noch über Chatbot-Abfragen da durchgeführt wird. Ne? Genau, also man kann beides machen und am Ende des Tages bedient man sich natürlich an Technologie, die schon existiert und baut die dann eben so zusammen, dass es schon eine Applikation wird.
Okay, also wir sprechen über eine kundenindividuelle Applikation.
Genau.
Was habe ich dann an Software-Stack, was ich dann auf einmal Neues hier in der Buchhaltung finde oder auf meiner Kreditkarte? Ist das ein Abo von irgendwie XY aus den Philippinen? Oder wie umfangreich ist das Ganze?
Das kommt tatsächlich ein bisschen drauf an, was man an Technologie eben benutzen möchte. Also man kann natürlich als Frontend, jetzt bietet sich natürlich eine Web-Applikation an, die kann man mit React beispielsweise bauen oder mit Flutter oder was auch immer der Kunde möchte, beziehungsweise was sich dafür anbietet, kann man dann eben auch natürlich die Beratung machen in dem Bereich und dann eben sagen, was dafür am besten geeignet wäre. Für die, ich sag mal, die KI, also in dem Fall die Sprachmodelle im Hintergrund, kommt es auch ein bisschen darauf an. Man kann, wenn man sehr viel Wert auf Datenschutz legt, kann man selbst gehostete Modelle benutzen. Das heißt, ich betreibe als Geschäft, als Unternehmen eigene Server, die dafür geeignet sind, um diese Modelle auszuführen. Dann läuft das alles tatsächlich unter meinen eigenen Regeln. Und wenn man sagt, nö, das ist eigentlich nicht so kritisch, dann kann man natürlich auch Schnittstellen von OpenAI oder anderen Anbietern, Anthropic, wie auch immer, mit anbinden. Und dann hat man eben die Kosten für die Nutzung, wie das eben bei Software as a Service üblich ist, wo man dann in niedrigen Cent-Bereichen pro Abfrage sich bewegt. Also alles überschaubar.
Okay. Genau. Also das hört sich für mich an, würde ich dich jetzt nicht sozusagen hier über den Podcast kennen, dann wäre das kein Fall für uns, weil es zu teuer und aufwendig wäre. Bin ich da richtig? Oder kannst du sagen, ist ein Deal wert? Kann man schon machen.
Ja, die Frage wäre jetzt natürlich wieder zu sagen, das ist nämlich die dritte Frage, die ich eigentlich dann eingangs stellen müsste, ist, was fehlt dir denn bei deiner aktuellen Lösung? Weil was natürlich bei Entwicklung und Technologie auch immer wichtig ist, man kann alles machen, aber es macht nicht immer Sinn, alles zu machen. Also ich könnte auch meine E-Mails selber hosten, aber das tue ich halt nicht, weil es einfach keinen Sinn hat, ja. Und oder in meinem Fall keinen Sinn macht. Und dementsprechend würde ich dich fragen, also welche Informationen fehlen dir gerade? Hast du Nutzer, die abspringen beispielsweise, weil ihnen das Formular zu langwierig ist, weil es zu kompliziert ist? Kriegst du nicht die richtigen Informationen? Und wenn du sagst, ja, also das trifft dann zu, dann kann man eben sagen, okay, können wir diese Probleme beispielsweise mit KI, mit einem KI-Formular oder Abfragen verbessern? Und bringt dir das am Ende mehr Nutzen als die, paar Cent für die API-Anfragen über die Sprachmodelle? Ne?
Genau. Mhm. Okay, also habe ich verstanden. Ich denke, bei uns ist es relativ einfach zu sagen, wenn das jetzt hier KI machen würde, wäre es einfach cooler als jetzt. Für uns inhaltlich macht es wahrscheinlich keinen großen Unterschied vom Impact her. Aber wenn wir jetzt in eine Spedition gehen oder wenn wir in eine B2B-Plattform gehen oder ein Portal, wo ich meine Lieferanten angebunden habe oder whatever. Wir sind ja über das Beispiel überhaupt drauf gekommen, dass ein Mitarbeiter sich beschwert hat, dass er wieder eine neue Maske lernen muss. Solche genau. Geschichten, oder?
Richtig.
So sind wir überhaupt auf das Thema gekommen.
Genau, und da vielleicht noch ganz kurz eingelenkt. Bei dem Thema ist es nämlich dann auch wieder die Sache, wenn man natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erstmal beschulen muss in einer neuen Software, weil sie mit dem Interface noch nicht firm sind, hat man natürlich auch sehr, sehr hohe Kosten, die sich, wenn man das denn gegen ein vereinfachtes Interface, was viele tatsächlich schon kennen, weil Chatmasken und so weiter kennen halt sehr, sehr viele User mittlerweile, kriegt man, glaube ich, relativ schnell auch einen Business Case zustande, der dann positiv ist und ja, in Schulung deutlich teurer sind und für eine neue Software. Plus der Frustlevel natürlich. Ne?
Ja, also was ich jetzt halt auch sehe, ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, oder?
Ja.
Ich erinnere mich, wir hatten vielleicht vor einem Jahr in der Sendung einen Anbieter, die haben sich darauf spezialisiert gehabt, komplizierte Formulare, vor allem für den Außendienst, die unter anderem SAP und Co. gefüttert haben, mobil zu machen, insofern, dass sie auf Tablet und Co. funktioniert haben, was früher einfach ein riesen Hexenwerk war.
Ja.
Und es gibt ja viele Anbieter, die sich bei manchen Dingen nicht so wirklich inhaltlich unterscheiden. Lass es die ganze ERP-Welt sein oder was auch immer, Dokumentenmanagement, you name it. Und dann kann das natürlich ein gravierender Unterschied sein in der Usability und auch als Alleinstellungsmerkmal, oder? Also,
ganz klar. Bleiben
wir hier beim KI und Tech Podcast Briefing. Stellen wir uns vor, das ist fertig, was wir zwei gemacht haben. Wo gliedere ich das dann ein? Binde ich das dann hier auf meine Webseite irgendwo in den geschützten Bereich, richtig?
Ja, genau richtig. Du würdest im Endeffekt auch einen Link dafür haben, den würdest du dann auch verteilen und dann könnten sich die Interessenten beziehungsweise die Kandidaten dort dann ganz normal einloggen und genau das ausfüllen beziehungsweise da durchgeführt werden. Genau.
Für dich vollkommen egal, von welchem Device es abgerufen wird.
Richtig.
Also es ist dann wieder eine Web-Programmierungsgeschichte, ob responsive oder sonst wie, aber hat mit deiner Technik überhaupt nichts zu tun.
Nee, genau, richtig. Also das Frontend muss dann eben responsive sein, ist es in der Regel ja auch schon. Also muss man ja schon sich weit aus dem Fenster lehnen, dass es nicht mehr so ist. Genau, ja. Und dann kann man das Device unabhängig machen.
Richtig. Okay, also jetzt sind wir so weit, dass wir sind natürlich hier im Dachraum, aber wir haben manchmal auch die Anfragen von außerhalb. Mhm. Wenn wir zwei das jetzt machen würden oder machen miteinander, Pierre, was ist denn, kann dann jemand die Fragen, die jetzt hier dann rauskommen, also hier steht ja E-Mail-Adresse. Also wir wollen ja als erstes die E-Mail-Adresse wissen. Würde der standardmäßig mich auf Deutsch fragen? Geben Sie mir bitte, also wir geben erstmal vor, wer da fragt, oder? Ich kann nicht zwischen Lisa und Tina wählen, wie beim Navi, sondern wir hätten standardmäßig eine Stimme.
Ja, prinzipiell wäre auch das möglich. Also man könnte natürlich noch sagen, dem und dem, also man macht jetzt noch einen personalisierten Link zum Beispiel, dann könnte man natürlich sagen, ja, der soll jetzt einen anderen Ton bekommen oder eine andere Persönlichkeit in Anführungsstrichen in der KI als jetzt der andere Kandidat vielleicht, weil es da eben besser passt, vielleicht weil der Altersunterschied ist oder vielleicht der Hintergrund auch ein anderer ist, über den man spricht. Das heißt, das könnte man schon in dem Link im Prinzip schon hinterlegen und personalisieren und sagen, ja, für den Herrn Reiners oder für den Pierre-André passt das und das besser und für den Holger Winkler passt das und das besser. Also wäre schon der erste Punkt, wie man es individualisieren könnte. Und der zweite Schritt bezüglich der Sprache gibt es natürlich die Möglichkeit, wobei die wahrscheinlich beim Google Doc auch gegeben ist, dass wir anhand der Browsersprache schon rausfinden können, in welcher Sprache möchte die Person kommunizieren. Jetzt kommt allerdings der große Unterschied. Du müsstest jetzt natürlich in dem Google-Formular diese Fragen schon alle für Mehrsprachigkeit selber hinterlegen. Und das würde eben in einem KI-Fall dann selbstständig passieren.
Okay, verstanden. Jetzt nehmen wir dieses Szenario. Ich mache den Link, den du mir dann gegeben hast, nach dem fertigen Projekt auf. Steht da was und ist ein kleiner Lautsprecher dabei oder spricht er nur mit mir? Was ist deine Erfahrung? Wie macht man sowas?
Also ich würde tatsächlich in so einem Fall beide Möglichkeiten wählen, weil es kommt natürlich, sieht man auch bei Social Media beispielsweise sehr gut, Mittlerweile hat jedes Video eigentlich einen Untertitel und das hat natürlich damit zu tun, weil man ein internationales Publikum natürlich mit dem Content anspricht. Das hat aber auch damit einfach zu tun, dass wenn ich in der Straßenbahn oder der U-Bahn sitze, ich vielleicht trotzdem das konsumieren möchte oder nutzen möchte und ich habe keine Kopfhörer dabei. Ja, das heißt, dementsprechend muss man eigentlich, sag mal, immer alle Sinne ansprechen in dem Fall, also sowohl Optik als auch Audiotief. Und ich würde hier tatsächlich dann eine Maske mit Texteingabe, also wirklich mit zum Schreiben anbieten und dann eben noch mit Audioeingabe und Audioausgabe als optionale Option, wie man es eben auch beispielsweise auf dem Handy oder so kennt. Genau.
Ist das vorher kurz erklärt? Diese zwei Optionen oder macht man das heute nicht?
Also in der Regel ist es über die Icons, sage ich mal, sichtbar. Das heißt, man sieht dann in dem Eingabefenster, dass man einen Text eingeben kann und daneben hat man dann ein Icon, beziehungsweise neben dem geschriebenen Text, der dann rauskommt, nochmal so ein Lautsprechersymbol oder so. Aber das kann man auch sehr individuell tatsächlich anpassen, wie die Kunden oder der Kunde das möchte. Ja.
Jetzt hatten wir hier in der Vergangenheit ein paar Datenschutz- und Co.-Interviews. Meine Frage an dich, würde man jetzt hier auch an der Stelle staten, dass man das hier mit einer KI macht und dass das dementsprechend gespeichert wird? Ist dieser Datenschutz-Button im Prinzip an der Stelle zwingend, bevor wir loslegen?
Ja, also man sollte es auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das mit Sicherheit schon, also alleine ja wegen der Art der Kommunikation und auch die Antwort, also wie die Antworten formuliert werden, ist es vielleicht nicht für jeden Menschen immer sofort ersichtlich, dass das jetzt eine Maschine ist, die die Antworten generiert beispielsweise. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es halt so, wie gesagt, man kann natürlich auch darunter unterscheiden, benutze ich jetzt ein Modell, was bei mir so läuft direkt oder was irgendwo beispielsweise in den USA gehostet ist. Und dann muss man sich aber realistischerweise auch immer fragen, was ist eigentlich der Unterschied datenschutztechnisch zwischen einem Google Doc, was auf Google.com gehostet ist, und einem OpenAI, was ebenfalls in den USA ist. Also die ketzerische Frage stelle ich halt auch immer, wenn das Thema kommt mit, ist das so viel schlimmer?
Also darf sich jeder selber beantworten, ansonsten...
Genau. Richtig.
Wenn ich das jetzt umtreibe, dann können wir auch eine Sondersendung machen. Schreib uns das in die Kommentare. Ansonsten bleiben wir beim Thema. Ich gehe hier auf die zweite Frage. Das heißt, pass mal auf, ich drücke hier einfach mal auf Weiter. Und jetzt sagt hier unser dummes Formular, dass es jetzt ist, dieses Feld muss ausgefüllt werden. Was passiert bei dir?
Genau, würde auch dir der Prompt kommen und würde sagen, ich brauche bitte noch deine E-Mail-Adresse. Dann könnten wir allerdings sagen, möchtest du es jetzt machen oder später eingeben. Oder man kann eben darauf beharren, dass es sozusagen nicht weitergeht, bis die eingegeben worden ist.
Und genau. Die Nachricht kommt bloß auf Text oder Text und Audio? Was ist der Weg?
Ach so, ja, man nutzt eigentlich dann, man hat dann immer sowohl als auch, weil du eben ein Speech-to-Text beziehungsweise Text-to-Speech machen kannst. Das heißt, alles Geschriebene kann automatisch dann eben auch als Sprachausgabe einfach ausgegeben werden.
So, jetzt, wie ist der Command, also in dem Fall gibt es das ja gar nicht so, wie wir es jetzt hier haben mit Abschnitten, oder?
Nee, genau,
also für die, vielleicht nicht, dass wir jetzt alle Spotify-Hörer und Co. verlieren. Wir haben hier auf dem ersten Bildschirm zwei Fragen gehabt, nämlich man muss vorne die E-Mail-Adresse eingeben, um sich zu identifizieren, und danach gibt es die Handynummer. Das ist unser Fallback, wenn in der Aufzeichnung was schief geht, und dann gibt es den Weiter-Button. Und wir sprechen jetzt über den Weiter-Button, also sprich nächstes Formularseite. Würde man in unserem Fall gar nicht so machen, weil man würde nach jeder Frage intuitiv eins weiter nach dem anderen gehen, oder? Richtig?
Genau, richtig.
Also, gehen wir weiter. So, und jetzt geht hier die Kontaktdaten los mit Namen, wie man den Namen ausspricht, welchen Titel man mitbringt, welche Perspektive man mitbringt, bla bla bla. Mhm. Das wäre genauso wie hier?
Ja, genau, richtig. Also diese Informationen, nehme ich an, sind alle für dich wichtig, für die Vorbereitung. Dementsprechend würde man diese Informationen natürlich hinterlegen. Die werden für den Kunden jetzt standardmäßig erstmal nicht verfügbar, nicht sichtbar. Man könnte das aber natürlich dann im Rahmen der Ausgabe natürlich auch anzeigen, dass man den User dann abholt und sagt, okay, jetzt möchten wir darüber sprechen, wie du heißt, welche Funktion du eigentlich hast und welche Perspektive, also im Prinzip das, was du dort auch hast, aber vielleicht mit ein bisschen Fragen und vielleicht vorab auch schon zu sagen, hast du Fragen dazu oder sollen wir direkt loslegen? Na, und dann kann man das vielleicht in einem Gesamtkontext vielleicht einfach auch runterschreiben. Ja, mein Name ist Pierre-André Reiners. Ja, man spricht meinen Namen deutsch aus und nicht französisch, also nicht Pierre-André zum Beispiel. Und dann kann man das eben vielleicht in so einem kompletten Text eben ein bisschen schöner zusammenschreiben, was manchen, also zum Beispiel mir, auch einfacher fällt, als wenn ich jetzt sagen muss, welche Perspektive bringe ich mit, welche Funktion habe ich. Das sind halt sehr gekapselte Fragen, die für einen Außenstehenden vielleicht nicht immer ohne den ganzen Samtkontext und wenn man das erste Mal macht in so einem Podcast-Format, vielleicht nicht unbedingt ganz einfach zu beantworten sind.
Also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil, Achtung, wir sind ja hier jetzt, zwei Welten treffen da ja sich aufeinander, oder? Also das Formular hat ja den Sinn, dass ich mich innerhalb von maximal einer halben Stunde sehr gut auf ein perfektes Interview vorbereiten kann. Und ich sage immer vorher, Freunde, schickt mir auf keinen Fall das Produktmanagement, das Marketing und die Pressestelle in diesen Fragebogen. Ist schon passiert, dann habe ich 36 Seiten Antwort drauf und jeder hat mir noch seinen Produktplier und sonst viel. Hilft uns überhaupt nicht. So, aber das Spannende ist ja jetzt, du sagst, als derjenige, der hier gerne die Fragen beantwortet, wäre es vielleicht interessant, mehr zu schreiben, der auf der anderen Seite sagt, um Himmels Willen will ich alles gar nicht wissen. Ja, gib mir die 2, 3 Informationen, die ich brauche. Und jetzt wird es ja auch wieder spannend mit KI. Wir wollten ja nachher nochmal auf die Backend-Seite wechseln, weil heute sehe ich ja nur das ein Riesenhebel sein.
Genau, richtig. Also genau das ist der Punkt, das ist das Vehikel, was uns beide sozusagen dann zusammenbringt, weil für mich sind vielleicht viele Sachen sehr wichtig und auch eben dann zu erläutern und zu erklären und auf der anderen Seite kann man aber auf der Backend-Seite dann für deine Auswertung der KI schon sagen, mich interessiert folgende Fakten, ja, und gib mir bitte diese komprimierten Informationen relativ generisch eben formuliert und dann kriegst du das Kondensat, was du haben willst, ja, und ich kann aber trotzdem die Fragen so beantworten, wie ich sie für richtig halte. Also das sehe ich da auf jeden Fall auch als große Chance tatsächlich, ja.
Also bei mir rattert es im Kopf, weil das Thema geht natürlich noch viel weiter, oder? Weil, Freunde der Sonne, der Prozess bei uns ist ja so, das hier ist ein Input-Briefing und ganz ehrlich, ich wollte es ja eigentlich nicht verraten, aber wir nehmen das dann natürlich, um uns mit dem Titel zu beschäftigen, mit den Keywords zu beschäftigen, die Anmoderation fertig zu machen, letztlich den Thumb mit zu bearbeiten. Da kommt dann zwar irgendwann das Transkript dieser Sendung mit rein und so weiter und so fort, aber eigentlich nehmen wir natürlich diesen Formularbogen und schmeißen den nachher in ChatGPT und hauen dann wieder Prompts drauf. Wenn man das Ganze richtig aufgleist, dann könnten natürlich all die Dinge automatisch schon hinten mit rausfallen. Natürlich nicht perfekt. Ja, tun sie heute auch nicht perfekt rausfallen, aber es spart natürlich schon 50% der Zeit.
Ja, ganz genau. Also das ist genau die Sache, weil du nutzt am Ende des Tages natürlich die gleiche Kerntechnologie für die Auswertung dieser ganzen Informationen und für die Zusammenfassung, aber den Workflow, also den Arbeitsprozess, den kannst du natürlich sehr, sehr deutlich hier verschönern, sag ich mal, ja, verschlanken.
Also damit sind wir eigentlich schon weg von UX. Wir sind eigentlich schon mitten in der Prozessoptimierung. Jetzt
stimmt,
Folgendes. Also, pass auf. Nehmen wir an, ich lade meinen ersten chinesischen Gast in die Sendung ein. Und der hat hier Deutsch und schreibt jetzt hier rein, gib es mir auf Chinesisch. Jetzt in der Standardversion, die ich mir leisten könnte. Ich spreche jetzt nicht über die Porsche Edition 5.0, sondern ich spreche im Prinzip KI und TechBot. Wäre das dann so schlau, dass es jetzt die individuelle Frage versteht?
Ja, also das ist tatsächlich vom Paket, sage ich mal, unabhängig und die Unterstützung für die verschiedenen Sprachen. Also wenn es jetzt wirklich nur um die gesprochene Sprache geht, ist absolut unkritisch. Also das ist jetzt kein Premium-Feature oder sowas, sondern man hat da schon eine sehr, sehr gute Abdeckung. Genau.
Okay. Also das heißt, wenn ich jetzt hier reinschreibe, bitte Französisch.
Genau.
In meiner Seite ärgere ich mich dann in 2 Wochen, wenn ich das lese hier. Aber in deinem Geschichte wäre es so, dass hier im Prinzip dann alle anderen Fragen sofort auf Französisch erscheinen würden. Ist das so?
Ja, genau, richtig. Also wird dann den gesamten Gesprächsverlauf, also entweder schon von Anfang an, würde es natürlich am meisten Sinn machen, schon auf Französisch dir mitteilen. Und das Schöne ist natürlich wieder, du würdest im Backend das natürlich auf Deutsch bekommen. Wird sie natürlich die Übersetzungsarbeit auch sparen, weil ist klar, deine Zielsprache, also für dich ist deine KI in Anführungsstrichen, ist ja dann Deutsch, das heißt, er wird auch automatisch Übersetzung gleich für dich mitmachen und dementsprechend bist du auf beiden Seiten eben sehr, sehr variabel und da sind wir halt wieder beim Thema User Experience, also was kann UI für meine UX eigentlich tun, ne? Und das finde ich eben ist hier der große Mehrwert.
Wir können noch ganz lange sprechen. Ich würde aber gerne noch ein paar Dinge angucken, bevor ich hier abmoderiere.
Gerne.
Erste Frage. Ich bereite mich in der Regel am Abend vor dem Interview drauf vor. Dann gibt's da Fragen, da kratze ich mich dann am Kopf und denke, hat er ja gut gemeint bestimmt, aber ich verstehe es nicht. Würde deine Lösung, deine KI-Lösung, sowas in Echtzeit schon machen? Kann man das machen oder wird es dann astronomisch schwierig? Kann also, da so eine Autokorrektur-Geschichte drüber laufen und sagen, das interessiert jetzt hier, also jetzt hier, ja, wir haben ja hier Thema des Gesprächs. Bitte in ein bis zwei Sätzen formulieren, über welchen Standpunkt wir sprechen werden. Mhm. So, nur für die, die das nicht kennen, wir haben das natürlich im Vorgespräch festgezurrt, aber wir holen im Prinzip den Inhalt hier ins Formular. Ja, also es ist nicht so, dass jeder vorschlagen kann, was er möchte, sondern es ist abgesprochen, aber damit kommt es halt hier in den Kontext der Sendung. Wenn jetzt da jemand das viel zu weit reinschreibt, Was macht dein KI-Tool oder dein KI-Formular an der Stelle?
Na gut, man könnte natürlich, also du hast ja hier schon im Prinzip in dem in der Ergänzung, also in der Information zu der Frage oder zu dem Punkt, hast du ja schon eine Eingrenzung drin. Das heißt, du hast reingeschrieben, bitte in ein, zwei Sätzen formulieren. Das heißt, man könnte natürlich diese Information auch schon mit in der KI verankern und sagen, dass es eben eine kurze und prägnante Erklärung oder Erläuterung sein soll zu den Standpunkten. Das heißt, wenn jetzt jemand da sehr, sehr viel schreibt, dann kann entweder die KI einen Vorschlag machen und sagen, ich schlage dir jetzt mal ein, zwei Sätze vor, trifft es das auf den Kopf? Ja, ist es sozusagen das, was du eigentlich sagen wolltest? Und wenn nicht, dann kann man im Prinzip mit der KI das durch so eine Iteration mehrfach immer wieder probieren, den User oder Userin halt dahin zu führen, dass du am Ende des Tages dein Zielbild, weil darum geht es ja, wie ich anfangs gesagt habe, zu erreichen. Ja? Das heißt, du möchtest am Ende des Tages diese Information, die du benötigst, und wir müssen vorne aber den User und die Userin, die keine Erfahrung mit dieser Eingabe, diesem Formular hat, diesem Prozess, dahin bringen, das so zu beantworten. Und das ist genau, was dann eben die KI tun kann als Werkzeug.
Okay, also wir haben natürlich mehrere unterschiedliche Formulartools im Einsatz, aber interessanterweise haben wir das Google-Formular eigentlich nur beim Podcast, und zwar deswegen, weil wir das so einfach drehen können. Also das heißt, habe ich einmal aufgesetzt, das kann ich an ganz verschiedene Anwendungsbeispiele modifizieren, aufbauen und so weiter. Bei dem, über was wir jetzt sprechen. Also nehmen wir mal, du schreibst mir nachher ein Angebot für genau das, was wir hier gerade besprochen haben. Ja. Haben wir dann ein Setting, das steif und fest ist, oder ist es hier wie möglich wie bei meinem Tooling, dass ich einfach sage, neues Formular und jetzt tue ich zwei Fragen ausändern. Wie ist das, wie starr oder flexibel ist das Ganze?
Ja klar, also das Google-Formular ist natürlich sehr einfach zu adaptieren, das ist gar keine Frage, das ist sehr, sehr einfach. Bei einem KI-Tool, also wenn man jetzt noch so eine, weil es ja auch ein standardisiertes Tool natürlich ist, wenn man jetzt eine Individualentwicklung macht, ist das natürlich am Ende ein bisschen komplexer, da mal was zu ändern. Am Ende des Tages ist es aber so, wenn du jetzt als Kunde schon sagst von Anfang an, naja, das kann halt sein, dass wir alle 3-4 Monate mal die Fragen ändern möchten und so weiter, dann kann man das natürlich auch, ich sag mal, parametrisierbar machen. Das heißt, wir denken das von Anfang an mit und sagen, gut, dann machen wir irgendwie eine externe Datei, die als Referenz gilt beispielsweise, um so ein Gespräch zu strukturieren. Und dann kann man dort natürlich diese verschiedenen Punkte relativ einfach ändern. Und und dann kommst du in eine ähnliche Flexibilität, würde ich mal sagen, wie bei einem Google.
Okay, cool. Also, lass uns mal das Projekt noch angucken. Also inhaltlich kann man da ja jetzt noch 2 Stunden weiterspielen. Ja, und ich glaube, wir sind ja auf Seite 3 von 5 oder sowas. Mhm. Ja. Ich denke, wir brechen das Visuelle hier an der Stelle mal ab. Der Punkt ist, wenn wir so ein Projekt aufsetzen würden, an was würde man als erstes denken müssen? Was sind lass es uns die 4 Kernelemente aus deiner Sicht sein, die man sich vor die Augen nehmen sollte, wenn man so ein Projekt startet?
Ja, genau. Also eigentlich wäre es tatsächlich die Frage wäre nach dem Sinn und Zweck. Also was habt ihr aktuell, was möchtet ihr überhaupt erfassen? Also was soll erfasst werden an Informationen? Das zweite wäre, gibt es schon ein...
Stopp, sorry, dass ich dazwischen gehe. So, wir nehmen so ein wunderschönes SAP-Formular. So, der Traum jedes Mitarbeiters. Du sagst, was wollt ihr erfassen? Ist es so, dass ich einfach die Maske mache und sage, das ist das, was wir bisher gebraucht haben? Oder gehe ich auf die grüne Wiese und sage, XYZ bräuchten wir vielleicht gar nicht oder anders? Wie einfach geht man so, wenn man es pragmatisch halten will, sowas an?
Gut, ich meine, das wäre ein bestehendes Formular, sage ich mal, abzulösen. Das heißt, da könnte man sich natürlich von Anfang an überlegen, welche Informationen haben wir immer benutzt, welche Informationen haben wir vielleicht noch nie benutzt. Die können natürlich dann sogar rausfliegen. Also da muss man natürlich nicht alles nochmal nachbauen. Das wäre das Erste. Und das Zweite wäre eben tatsächlich, dann tatsächlich gezielt danach zu fragen, welche Informationen fehlen euch denn gerade noch? Also es muss ja also wie eingangs gesagt, der Selbstzweck der Technologie ist ja nicht, es ist ja nicht der Sinn, ja, sondern ich muss schon überlegen, warum mache ich das eigentlich und welchen Zweck verfolge ich damit, jetzt dieses Formular abzulösen. Es gibt mit Sicherheit eine Menge Anwendungsfälle, wo Formulare absolut ausreichend sind und gut sind und man noch nicht alles auf links drehen muss. Es gibt aber eben, wie zum Beispiel in diesem Formular, was wir jetzt gerade eben gesehen haben von dir, schon berechtigte Ansatzpunkte, wo man sagen kann, damit kann ich meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unterstützen, Mehrsprachigkeit, ich kann Informationen klarer machen. Genau. Wie gesagt, der Sinn und Zweck ist eigentlich das A und O. Ne? Also welche Informationen brauche ich immer und was mache ich? Um dann natürlich zu überlegen, was
ich resultiert daraus. Wir haben, glaube ich, 2 oder 3 Interviews inzwischen so in dem Dunstkreis von Datenqualität gemacht.
Ja.
Haben wir ja jetzt gerade hier so ein bisschen von der Seite angeschossen. Wenn ich dann im Prinzip Eingaben da drin habe am Abend zuvor, wo es einfach zu spät ist, noch was zu korrigieren. Wenn ein Unternehmen festgestellt haben, wir haben, lass es ein Formular sein, von mir aus im Vertrieb vorne, wir haben dort falsche Daten oder keine guten Daten bisher in der Vergangenheit erfasst. Wie komplex ist es, genau da eine Bremse reinzubauen, dass es zukünftig Datenqualität deutlich höher ist?
Ja, richtig. Sehr guter Punkt. Also das ist natürlich so eine Sache, wenn man einen großen Datenstamm schon hat. Das heißt, man hat gute Daten als Referenz, die man der KI zur Verfügung stellen kann, kann man natürlich auch, wenn Daten erfasst werden, ähnlich wie wir es eben mit dem Beispiel hatten, ja, mit bitte in 1, 2 Sätzen zusammenfassen und dann mit dem Zweck dahinter und dann kann die KI prüfen, okay, entspricht das sozusagen diesem Zielbild, was wir haben wollen, entspricht die Qualität dem Input oder Output, den wir eben generieren wollen. Das heißt, da kannst du das natürlich schon on the fly sozusagen live unterstützen und sagen, bitte jetzt mal hier mit draufschauen sozusagen und dann plausibilisieren, ob das eben so funktioniert, ob das die richtigen Informationen sind, ja oder nein.
Genau. Okay. Weißt du noch seinen zweiten Punkt, auf den du eingehen wolltest, oder hast du ihn vergessen? Ich habe ihn vergessen.
Ja, den zweiten Punkt hatte ich eben schon so ein bisschen mitgenannt tatsächlich. Also da geht es eben darum, was fehlt dir noch? Und das könnte nämlich zum Beispiel der Punkt mit der Datenqualität sein. Also dass meistens diese Fehler ja erst im Nachhinein auffallen. Das heißt, wenn schon der Prozess weiter fortgeschritten ist und irgendjemand drüber stolpert und sagt, Moment mal, da fehlt mir ja noch was. Das ist übrigens dieses Beispiel mit dem Antrag, was ich ganz am Anfang auch sagte. Die Bürgerinnen und Bürger füllen den Antrag aus, der wird dann durchgeleitet ans Amt, dann guckt jemand drauf und dann fällt auch, oh Achtung, da fehlen ja Informationen oder die Informationen sind falsch eingetragen. Dann geht das Ganze wieder zurück, muss nochmal gemacht werden und so weiter und so fort. Ja, also genau darum geht es. Ja.
Okay, verstanden. Ich habe jetzt verstanden, man beschäftigt sich also mit den Fragen vorne fürs Frontend. Wir haben vorhin die Geschichte angerissen, mit den Ausgaben im Backend, wo ich im Moment jetzt bei uns ja einen riesen Hebel sehen würde. Mhm. Ist das ein Projekt oder teilt man das? Wie funktioniert das?
Backend und Frontend, meinst du?
Ja, vor allem, wenn es dann um Prompts geht, was man mit den Inhalten macht. Also jetzt, sage ich mal vorsichtig, wenn wir dieses Formular, was wir gerade vorhin gesehen haben, wirklich aufmachen würden und dann ist da Schwall im All möglich. Das heißt, das Produktmanagement darf mir sämtliche OneDrive-Ablage hochladen. Das Marketing auch, die PR-Abteilung. Und die Frau vom Chef kann auch noch was dazu sagen. Mhm. Dann habe ich ja Informationen dafür. Ja, ja, nice. Ja? Das heißt, ich müsste ja dann das schon ausdünnen.
Richtig.
Ist das ein Projekt oder untergliedert man das aus deiner Sicht in 2 Projekte oder mehr sogar?
Also aus meiner Sicht wäre das tatsächlich ein Projekt, weil diese Trennschärfe zwischen, ich sage jetzt mal Backend und Frontend, vielleicht gar nicht so zum Tragen käme, weil im Endeffekt haben wir, ich sag mal, in der Mitte, ja, haben wir so die Datenbank, um die dreht sich das dann ja alles, so die Ein- und Ausgaben. Und du hast sozusagen die Backend-Seite wäre dann im Prinzip auch ein Frontend, aber eben für den Administrator, also für dich. Und du hättest dann eigentlich einfach nur einen anderen Zugang zu diesen Daten, die schon existieren, als die Person, die vielleicht eingegeben hat. Aber wir versuchen ja trotzdem auch übers Frontend schon diese Daten dorthin zu bringen, dass sie dann in der Datenbank schon korrekt sind. Das heißt, wenn jetzt ein OneDrive und alles Mögliche hochgeladen werden würde, wäre eigentlich das Ziel, das vorher mal durchzugucken. Also da müsste, dass die KI das vorher durchguckt, dann das Relevante davon rauszieht und das tatsächlich erst ablegt, damit das dann auch bei dir ankommt.
Über was für einen Aufwand sprechen wir?
Kommt die...
Lass uns genau das, was wir jetzt skizziert haben, oder? Ja. Was habe ich? Habe ich 2 Wochen? Habe ich 3 Tage? Habe ich whatever? Lass es uns greifen. Wie viel Aufwand steckt dahinter?
Ja, jetzt kommt die Lieblingsantwort von Entwicklern und von Kaufleuten. Es kommt drauf an. Ne? Also ist natürlich so. Aber ich sag mal so, wenn das Zielbild klar ist und wenn es auch schon ein bestehendes System gibt, dann ich tue mich immer schwer damit, so unter 4 Wochen etwas abzuschätzen für Gesamtabstimmungsaufwände und so weiter. Das geht jetzt nicht darum, dass man 160 Stunden programmiert, sondern es geht auch darum, dass man auf die Stakeholder abholen muss, man muss viel testen und so weiter. Und dementsprechend hat man da immer so eine 80-20, 70-30 Ratio zwischen, also 30% Entwicklung, 70% Testen. Und dementsprechend würde ich mal sagen, realistischerweise würde ich mal so 4 bis 8 Wochen mal veranschlagen, bis das Ganze mal abgestimmt ist, bis man einen Kickoff gemacht hat und das dann irgendwie auch produktiv läuft. Damit sollte man auf jeden Fall rechnen. Genau, und dann je nach Größe kann das natürlich nach hinten immer noch ein bisschen größer werden, aber ich denke, das ist realistisch.
Das war jetzt die zeitliche Dimension, aber nicht die, die du abrechnen würdest an der Stelle. Oder ist es die Dimension, die du abrechnen würdest?
Nee, das ist die zeitliche Dimension und ich denke mal, also wenn wir jetzt über 8 Wochen insgesamt sprechen würden, kann man aber realistischerweise schon sagen, 4 Wochen, also 50% auf jeden Fall Abrechnung, weil, wie gesagt, wenn wir diese 70-30 nehmen, dann haben wir 30% reine Entwicklung, dann testet der Kunde die 70% und dann muss man ja aber natürlich durch die Iteration vielleicht noch Sachen wieder austauschen, ausbessern. Es ist ja auch oft so, dass auch Nicht-Experten diese Software dann definieren mit uns. Das heißt, die machen sich Gedanken über irgendwelche Usability-Features und dann merken sie, vielleicht ist das doch noch gar nicht so gut oder wir wollen es eigentlich doch anders haben. Genau, das heißt, so 4 Wochen ist auf jeden Fall dann realistisch bei 8 Wochen gesamt, ja. Also mindestens,
cool.
Ne? Wenn alles flutscht, sage ich mal. Also wenn alle gut mitspielen.
Also jetzt können wir uns das vorstellen. Letzte Frage oder vorletzte Frage. Ich habe gehört und mir sagen lassen, dass das Testing immer eine ganz spannende Geschichte ist. Und nur weil es einmal im KI-Umfeld funktioniert, bedeutet es nicht, dass es dann noch nach 15 Folgen funktioniert. Wir zeichnen heute, das ist bei uns nicht ganz fortlaufend, aber das hier ist 180 Interview des KI und Tech Podcasts. Das bedeutet, wenn wir das jetzt einmal sauber hätten, muss ich das alle 20 Folgen neu testen lassen? Nicht, dass da Bullshit dann auf einmal in der Sendung im Briefing steht? Wie siehst du das?
Also ich wüsste jetzt keinen technischen Hintergrund, warum das jetzt in diese Richtung abdriften sollte. Es gibt ja das Problem vor allem gab es das vor 2-3 Jahren noch sehr, sehr stark, das Problem der Halluzination. Die Halluzination ist aber meistens in einem bestimmten Kontextfenster, also wenn man dort irgendwie zu weit rauskommt. In dem Fall, den wir jetzt aber besprechen, hätte ja jeder User, jedes Formular, sag ich mal, sein eigenes Kontextfenster so gesagt. Das heißt, das wäre dann abgeschlossen und der nächste fängt wieder bei Null an und also da sehe ich ehrlich gesagt kein Problem, also wüsste ich jetzt keinen technischen Klemmer, sag ich mal, der das jetzt irgendwie verursachen würde.
Jetzt ist bei uns im Podcast das nicht ganz so schlimm, letztendlich, wenn da inhaltlich ein bisschen was daneben ist. Wenn es jetzt um Bestellmengen ginge, lass mal sagen, wir sind hier im Speditionsumfeld und wir beladen hier so güterzügemäßig irgendwas mit seltenen Erden oder so, also so, wo es ein bisschen um mehr Geld geht, würdest du der KI an der Stelle in dem Formulareingabeprozess immer noch trauen?
Ja, absolut.
Oder also, gibt es da einen Sicherheitsgurt irgendwo?
Ja, also der Sicherheitsgurt ist natürlich der, also in so einem Fall muss man natürlich berücksichtigen, dass wir da ja nicht nur, also wenn wir jetzt dieses konkrete Beispiel nehmen, abzufragen, wie viele Mengen noch da sind oder sowas, ist das ja nichts, was die KI irgendwo mal gelernt hat oder sowas, sondern das sind ja Echtzeitinformationen, die abgefragt werden. Das heißt, jetzt machen wir ein anderes Feld in die Agenten, ja, über die auch dieses Jahr so sehr, sehr viel gesprochen worden ist, aber eigentlich geht es dann immer darum, wenn jetzt der User in dem Fall fragen würde, wie viele Tonnen können wir verschicken oder ne, wie viel können wir da raufladen oder wie auch immer, dann würde in dem Fall über die Agentenstruktur eine Abfrage zur Datenbank kommen, also ins ERP-System, würde abfragen, so und so viel haben wir, das ist die aktuelle Menge und auch nur die würde angezeigt werden. Also da würde jetzt nicht irgendwas aus dem Modell an sich, was das irgendwann mal gelernt hat, vielleicht rauskommen, sondern das sind dann die Daten, die tatsächlich aus der Datenbank dann wirklich rauskommen. Ne?
Also ja. Die Abfrage in meiner Gehirndatenbank sagt mir, lieber André, wir haben 45 Minuten. Mein Ziel war heute, ein 22 Minuten Interview zu führen. Wir sind 23 Minuten drüber, grottenschlecht. Wenn du das heute gehört hast, es tut mir leid, dass ich wieder überzogen habe. Folgender Deal, wenn du das hier cool findest und du das gerne mehr in diese Richtung sehen wolltest, wenn ich mehr als 15 des Approaches hier irgendwo sehe, insgesamt auch, dann werde ich den Pierre noch mal ein bisschen quetschen und bestechen. Also das Wort habe ich jetzt nicht verwendet, sondern ich meine es natürlich legal auf irgendeine Art und Weise. Wie war das Wort? Barter Trade oder so ähnlich. Also auf jeden Fall werden wir hingucken, ob wir das noch mal live hier ein bisschen fortführen, dass wir am Schluss vielleicht doch noch ein Sprachformular hier haben. Und wir gucken ihm dann über die Schulter, wie denn das so konkret funktioniert. Lieber Pierre, ganz herzlichen Dank. Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Was meinst du, wie lange sollen wir das Google Doc da noch so haben?
Wenn ich das machen soll, dann nicht mehr so lange. Wäre auch ein schönes Projekt für nächstes Jahr.
Also, liebe Freunde der Sonne, es liegt in eurer Hand. Ich habe gesagt, mindestens 10 Likes oder wie auch immer. Wenn ihr es fortgesetzt haben wollt, einen Kommentar und dann schauen wir nochmal, ob wir an dieser Stelle weiterschrauben oder auch nicht. Also, hat Spaß gemacht. Wenn du dich immer ärgerst, dass deine Kunden, deine Lieferanten, deine was auch immer über irgendwelche Formulare stolpern. Oder wenn du für interne Abteilungen zuständig bist und das Einlernen schwierig wird, weil die Leute ihre Brille vergessen oder was auch immer, dann weißt du jetzt, welche Möglichkeit in dem AI UX für dich zur Verfügung stehen würde. Heute, Stand heute, und du weißt ja, das Ganze geht noch rasant weiter. Irgendwann sollte man anfangen in diesem Sinne. Pierre, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das Wissen. Hat viel Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal. Dank dir. Ciao, ciao.
Ja, danke schön. Ciao.